Im Herbst des Jahres 2003 wurde ein besonders kurioser Fall von Tierquälerei in Österreich bekannt. In der burgenländischen Gemeinde Andau hatte ein Brieftaubenzüchter einigen Exemplaren seinen Federviehs, derer er offenbar überdrüssig geworden war, den Hals umgedreht, sie in einen Sack gesteckt und in einen Container entsorgt. Rund die Hälfte der Tiere überlebte allerdings die Tortur und konnte gerettet werden. Ein Tierfreund nahm sich der verletzten Vögel an und ließ sie nach entsprechender Pflege frei, worauf die Tauben prompt wieder zu ihrem ursprünglichen Besitzer zurückflogen. Ein vergleichbares Phänomen lässt sich in den etablierten Demokratien immer wieder in Wahlzeiten beobachten.
Wahltag, Zahltag. Das österreichische Volk wird aufgerufen, das eigene Glück zu schmieden. Gleiches Recht für alle. Jede Stimme zählt. Jede Stimme ist wichtig. Wer der Wahlurne fernbleibt, schneidet sich ins eigene Fleisch. Wer nicht wählen will, muss fühlen. Wer keinen wählt, wählt seine Feinde. Wer im Nationalrat nicht vertreten sein will, hat sich alles Unheil selbst zuzuschreiben. Auf ging die Reaktion. Auf ging die Verdummung und Verpfaffung. Auf ging den roten Umsturz. Auf gegen den Freihandel, auf gegen die Schutzzölle, auf gegen die Lebensmittelverteuerung, auf gegen die Feinde der Landbevölkerung, auf für Freiheit, Wahrheit und Recht, auf für die Erhaltung guter österreichischer Sitten. Wir halten fest und treu zusammen. Hurra, hurra, hurra! Es gilt also wieder einmal, das einzige Recht auszuüben, das der Österreicher, die Österreicherin hat. Wie das einzige Recht? Immer noch das einzige Recht? Da durch seine Ausübung den Zweck verfolgt, Rechte zu schaffen, erklärt mir diesen Zwiespalt der Natur. Es ist in der Tat wahr, das einzige Recht besteht darin, im Laufe von 5 Jahren einmal in eine verschwiegene Zelle zu treten und einen Zettel in ein verschwiegenes Gefäß zu werfen und damit einen dem der wirft gewöhnlich unbekannten Mitmenschen zum Fürsprecher seiner Überzeugungen zu bestimmen. Bekommt ein anderer Kandidat mehr Stimmen, so tritt die Wählerin oder der Wähler betrübt in den Hintergrund, bleibt für die nächsten 5 Jahre mit seinen Überzeugungen unvertreten und tröstet sich mit dem erhebenden Gefühl, dass er jedenfalls von seinem einzigen Recht Gebrauch gemacht und gezeigt hat, dass sie oder er auch mitreden kann.
Welcome to Never Mind the Ballots. The phone lines are now open. If you'd like to put a question to the candidates, the number to ring is 0532 779 463.
Ja, hallo liebe Leute. Es ist wieder mal Sonntagabend, das ist anarchistisches Radio. Und welche Überraschung heute zum Thema Wählen und Nichtwählen, Sinn und Unsinn von Wahlen.
Und Parlamentarismus.
Und Parlamentarismus im Allgemeinen mit verschiedensten Texten. Die ersten beiden, das eine war eine Zeitungsmeldung, die in einem Buch, das Essenz der Anarchie heißt, drinsteht. Und das zweite war ein Text von Erich Mühsam, wo es an sich um Deutschland natürlich geht, das wir aber heute ausnahmsweise für Österreich abgewandelt haben.
Musikalisch werden wir heute ein paar Lieder aus dem Album Nevermind the Ballots von Chumbawamba spielen. Es ist ein Konzeptalbum von 1987, eben zum Thema Wahlen. Hereinspaziert, hereinspaziert. Kein Überlegen und, nicht lang gespreizt. Hereinspaziert, ihr Herrschaften alle. Der große Affenzirkus ist geheizt. Was heute zu sehen, ist noch nicht da gewesen. Hier das Programm, das muss wohl jeder lesen. Erste Abteilung zum Staunen und Gaffen, die dressierten christlich-sozialen Affen. Sanft und milde, demütig, fromm. Als Draufgabe folgt dann ein kleiner Pogrom. Und damit die Sache besonders zieht, spielt das Orchester der Kaiserlied. Hereinspaziert und nicht draußen stehen. Soll Kaffenspiel ist nicht immer zu sehen. Teils Kirche, teils Wirtshaus, teils Parlament. Das Affentalent keine Grenzen kennt. Kommen Sie, zögern Sie nicht mit der Wahl. Der wahre Affe ist christlich-sozial.
Zweite Abteilung, Ching, Kling und Bumm, das deutsch-nationale Affentum. War schon die erste Abteilung fein, die zweite soll noch feiner sein. Arische Affen, kerndeutsch, voll Mut und nicht ein Tropfen jüdisches Blut. Affen mit Stammbaum, Germanengestalt, direkt aus dem Teutoburger Wald. Sie schneiden Grimassen zum Fürchten und Grausen und singen die Wacht am Rhein beim Entlausen. Lasst euch das Schauspiel nicht entgehen, sonst sterben sie aus und ihr habt's nicht gesehen. Denn geht noch länger die Affenhatz, dann kommt bestimmt ein Affenersatz. Also hereinspaziert alle zumal, die lustigsten Affen sind deutsch-national.
Dritte Abteilung, der Clou der Saison. Hört ihr sie brüllen, das sind sie schon. Die ungezügelten wilden Affen, die selbst sich den eigenen Käfig schaffen. Nun rütteln sie an dem Gitter tüchtig. Doch es ist nicht so schlimm, sie tun nur wichtig. Sie wissen, dem Publikum ist das sympathisch. Wozu wäre ein Affe sozialdemokratisch? Und obendrein, quasi Gesinnungsbeweis, ist rot gefärbt unter dem Schwanz der Steiz. Und wenn einer kommt, der zu Misstrauen neigt, so wird ihm kokett der Hintere gezeigt. Da gibt es kein Zweifeln, schrockschwere Not. Ein richtiger Roter ist überall rot. Die Abteilung wird euch gewiss amüsieren, denn das sind die Affen, die Freiheit markieren. Sie springen hinunter, sie springen hinauf und brechen trotzdem den Käfig nicht auf. Sie drohen und fletschen fleißig die Zähne und kriegen Applaus nach jeder Zähne.
Also nur flott hereinspaziert. Für euch wird das alles heute aufgeführt. Herein jeder Jüngling, Frau und Mann, schaut unser Affentheater euch an und nehmt ihr für ernst das heitere Spiel, dann ist es erreicht, das effische Ziel. Entscheidet euch also für eine Gruppe, für die oder die, denn Affen ist Schnuppe. Denn wenn die Vorstellung erst vorbei, verstummt das ganze Affengeschrei. Dann sitzen sie friedlich und fröhlich beisammen, egal welcher Gruppe sie auch entstammen. Sie zählen die Einnahmen, machen Bilanz und wackeln vor Freud mit dem Affenschwanz. Sie rülpsen vor Wonne beim Saufen und Fressen, die Menschen sind ihnen aufgesessen. Das war jetzt ein Gedicht von Robert Budanski. Der Titel ist »Der Zirkus ist geheizt«. Robert Budanski war ein Wiener, der 1879 geboren ist und vor allem hat viele Libretti geschrieben, für Leute wie Franz Leha, Robert Stolz, also er war irgendwie sehr musikalisch unterwegs, hat auch Bühnenerfolge gehabt und hat eben auch in der anarchistischen Zeitung Erkenntnis und Befreiung mitgeschrieben. Und dieses Gedicht ist aus den 20er Jahren, weiß ich jetzt nicht.
War Anfang 20. Jahrhundert.
Ja, das auf alle Fälle.
Und ist traurig, natürlich zu sehen, aber was hätte Mensch erwarten sollen, was wenig sich geändert hat, natürlich in der Zeit. Also jetzt gibt es ein bisschen mehr Abwechslung, gibt es ein paar mehr Parteien dabei, aber eigentlich, ja, ist alles wieder, wie es war.
Wenn man ein paar Namen austauscht.
Too long as you saw.
Bei diesem Lied Mr. Heseltine Meets the Public geht es um diese Szenen, die sich spielen immer vor der Wahl, als ein Kandidat, normalerweise ein Kandidat, ab und zu eine Kandidatin einfach viel verspricht und kommt und ist volksnah und man sieht diese Leute und ja, dann natürlich kommen die nächsten 5 Jahre. Und ja, jetzt ein Text über irgendwie, was für einen Kandidat oder eine Kandidatin wir eigentlich suchen sollten oder wollten.
Genau. Und zwar ist das ein Ausschnitt aus einem Aufsatz von Kropotkin, die repräsentative oder parlamentarische Regierung. Das erste Mal ist ja 1885 erschienen. Was verlangt man denn in Wirklichkeit von all den Wählern? Einen Mann, in den Texten ist natürlich immer nur von Männern die Rede. Ja. Also einen Mann zu finden, dem man das Recht anvertrauen kann, Gesetze über alles das zu erlassen, was ihnen am heiligsten ist. Über ihre Rechte, ihre Kinder, ihre Arbeit. Und man verwundert sich, dass da 2.000 oder 3.000 Bewerber und Mandatenstreber hergelaufen kommen, um sich diese königlichen Rechte streitig zu machen. Man sucht jemanden, dem man in Gesellschaft von einigen anderen, in der gleichen Lotterie gezogenen, das Recht gibt, unsere Kinder, wenn sie 19 oder 20 Jahre alt sind, zu verderben, wenn ihm dies gut dünkt, indem er dieselben für 3 oder, wenn er es vorzieht, auch für 10 Jahre in die Stickluft der Kaserne einpfercht. Sie niedermetzeln zu lassen, wann und wo es ihm einfällt, einen Krieg zu beginnen, den das Land wohl oder übel gezwungen ist, fortzusetzen, wenn er einmal losgebrochen ist. Nach Gutdünken wird er die Universitäten und Schulen öffnen und schließen können, die Eltern zwingen, ihre Kinder hineinzusenden oder denselben den Eintritt verweigern. Ein neuer Ludwig der 14. Er wird eine Industrie begünstigen können oder dieselbe abtöten, wenn er es vorzieht. Er wird den Norden dem Süden oder den Süden dem Norden opfern, eine Provinz annektieren oder abtreten. Dabei wird dieser Mann nicht entsandt, um eine bestimmte Angelegenheit auseinanderzusetzen, einen Beschluss verteidigen, der eine gewisse Sache betrifft. Nein, dieser Mann soll dazu tauglich sein, alles zu machen. Gesetze über jeden beliebigen Gegenstand zu erlassen und seine Entscheidungen werden Gesetzeskraft haben. Der ursprüngliche Charakter der Delegation wird vollständig gefälscht und dieselbe ist zur Absurdität geworden. Das allwissende Wesen, welches man heute sucht, existiert nicht. Aber da gibt es einen achtbaren Bürger, der gewisse Vorbedingungen der Ehrlichkeit, des gesunden Menschenverstandes und einiger Bildung in sich vereinigt. Wird's dann der sein, den man erwählt? Gewiss nicht. Es gibt kaum 20 Personen in seinem Wahlkreise, die seine ausgezeichneten Eigenschaften kennen. Er hat niemals gesucht, Reklame zu machen. Er verschmäht die gebräuchlichen Mittel, um die Welt mit seinem Namen zu erfüllen. Er wird sicherlich kaum 200 Stimmen erhalten. Nicht einmal auf einer Kandidatenliste wird er stehen. Und man wird einen Advokaten oder einen Zeitungsschreiber wählen, einen Schönschwätzer oder einen Tintenkleckser, der ins Parlament die Unsitten der Advokatenzunft oder der Zeitungsmenschen hineinschleppen und das Stimmvieh des Ministeriums oder der Opposition vermehren wird. Es kann auch ein Kaufmann sein, der von dem Ehrgeiz beseelt ist, den Titel Abgeordneter zu tragen und der nicht davor zurückschreckt, für diesen Ruhm 10.000 Franken auszugeben. Und da, wo die allerdemokratischsten Sitten herrschen, wie in den Vereinigten Staaten von Nordamerika, da, wo es leicht ist, Komitees zu bilden und dem Einflusse des Reichtums die Spitze zu bieten, da wird man den schlechtesten von allen den Berufspolitiker wählen. Dieses Wesen, das die Landplage der Großen Republik geworden ist, der aus der Politik eine Industrie macht und dieselbe nach dem Muster der Großindustrie betreibt, mittels Reklame, Paukenschlag und Korruption. Man möge das Wahlsystem wechseln, so viel man will. Man möge die Bezirkswahl durch das Listenskrutinium ersetzen, die Wahl in 2 Abstufungen vollziehen, wie in der Schweiz, ich rede hier von den vorbereitenden Versammlungen, man möge daran abändern, so viel man will. Das System unter den besten Gleichheitsbedingungen zur Anwendung bringen. Die Wahlbezirke formen und wieder reformieren. Dass der Einrichtung innewohnende Übel wird verbleiben. Derjenige, dem es gelingt, mehr als die Hälfte der Wahlstimmen auf sich zu vereinigen, wird immer, einzelne seltene Fälle bei verfolgten und unterdrückten Parteien ausgenommen, ein unbedeutender Mensch sein. ohne wesentliche Überzeugung. Jemand, der es versteht, alle Welt zu befriedigen und zu belügen.
Im Parlament geht es eben...
Das ist jetzt ein Text von Mühsam.
Das ist jetzt ein Text von Mühsam. Im Parlament geht es eben demokratisch zu. Die Mehrheit hat Recht, die Minderheit hat Unrecht. Die Sozialdemokraten sollten die Letzten sein, die das bemängelten. Sie verkünden ja dieses Prinzip als unübertreffliche Gerechtigkeit. Ihr ganzes Streben bei den Wahlen selbst geht ja dahin, durch eine zuverlässige Geometrie der Wahlkreise die absolute Majorität wirklich auszumitteln, um die Minderheit damit knebeln zu können. Gewiss ist das Streben nicht gleicher Wahlkreiseinteilung berechtigt, wenn man überhaupt das parlamentarische Prinzip will. Aber dieses parlamentarische Prinzip selbst, scheint mir, ist eine Absurdität, ein Humbug, ein Prinzip der Ungerechtigkeit. Zunächst. Die übergroße Mehrheit der Menschen ist vom Wählen eo ipso ausgeschlossen. Die gesamte Hälfte der Menschheit, die nicht Hosen, sondern Röcke tragt, gilt in unserem erfreulichen Zeitläuften als geistig unterbegabt. Jede Dorfküster hat infolgedessen größere Rechte als etwa eine Madame Curie, eine Duse oder Ebner Eschenbach zu gebilligt werden könnten. Es ist zu dumm, als dass man es tragisch nehmen sollte. Aber gleichzeitig sind 100.000 Soldaten und alle die vielen ausgeschlossen, die gerade in Gefängnissen und Zuchthäusern sitzen und sogar alle solche, die dem Staat als Arme zur Last fallen. Gewiss, hier möchten die Sozialdemokraten manches ändern, die Liberalen übrigens auch. Aber sie können es nicht ändern und änderten sie es, so wäre auch weiter nichts erreicht, als dass dem Parlamentarismus eine Spur vor dem sittlich Widerwärtigen genommen wurde, das ihm anhaftet. Die Ungerechtigkeit bleibt auch bei Zulassung der Frauen, Soldaten, Armen und Gefangenen und selbst bei Einführung des konsequenten Proportionalwahlsystems bestehen, das sich unter die Mehrheitsbeschlüsse eines Parlaments jede Minderheit zu beugen hat, die sich dadurch vergewaltigt fühlt. Ja, also dieser Text ist natürlich älter, was die
das ist von 1912.
Das Wahlrecht von Frauen betrifft, aber es gibt immer noch viele Menschen, die auch heutzutage nicht in dieser Karussell teilnehmen durften. Also zum Beispiel die ganzen Leute, die hier wohnen und nicht eine Staatsbürgerschaft haben. Aber es gibt eben viele von den Beispielen, die hier erwähnt werden, Gefangenen und so weiter. Es gilt immer noch.
Ja, und zu diesem Problem der Mehrheit noch ein kurzes Zitat von der Emma Goldman. Der politische Absolutismus ist abgeschafft worden, weil die Menschen im Laufe der Zeit gemerkt haben, dass absolute Macht schlecht und zerstörerisch ist. Aber dasselbe gilt für alle Macht. Ob es nun die Macht des Privilegs, des Geldes, des Pfaffen, des Politikers oder der sogenannten Demokratie sei. In seiner Auswirkung auf die Individualität macht der spezifische Charakter des Zwangs wenig Unterschied. Ob er so schwarz ist wie der Faschismus, so gelb wie der Nazismus oder so radieschenfarben wie der Bolschewismus. Die Macht korrumpiert den Herrn ebenso wie den Sklaven. Und es ist egal, ob diese Macht von einem Autokraten, einem Parlament oder durch Räte ausgeübt wird. Die Macht einer Klasse ist verderblicher als die eines Diktators. Die Tyrannei einer Mehrheit ist die schrecklichste.
We can count on their support if we can channel their emotions.
judgment, and all will be forgiven. It's the fear of being sacked that lets the boss step up the pace. 'Cause the minute you step out of line, then someone took your place.
Dog shit, and we'll keep the figures down. Never let the left hand see what's in the right. No one's any wiser and the problem's out of sight.
Take your democratic choice, take a scheme or starve.
Chocolates, restart, YTS, CPs, EAS.
Company profits doubled, wages chopped in half.
Chocolates, restart, YTS, CPs, EAS.
Take your democratic choice, take a scheme or starve. Company profits doubled, wages chopped in half. Take your democratic choice, take a scheme or starve. Company profits doubled, wages jumped in half. Take your democratic choice, take a scheme or starve. Company profits doubled, wages jumped in half. Take your democratic choice, take a scheme or starve. Company profits doubled, wages jumped in half. Take your democratic choice, take a scheme or starve. Company profits doubled, wages jumped in half. Take your democratic choice, take a scheme or starve. Company profits doubled.
Freilich sind die armen Sozi bei den Wahlen besonders übel daran. In der Theorie müssen sie immer noch so tun, als seien sie Sozialisten, Revolutionären, denen die kapitalistische Gesellschaftsordnung ein Gräuel ist und deren Kampf ein konsequentes Stummlaufen gegen Monarchie, Heer, Kapital und jegliche Ungleichheit und Unfreiheit darstellt. In der Praxis aber posaunen sie lauter als irgendwer anderes das Recht auf die Wahlstimme, das Recht, sich in der bescheidenen Form, die, zumal der deutsche, Parlamentarismus erlaubt, an der Verwaltung des so arg befehdeten Staatswesens zu beteiligen. In der Praxis gilt ihnen das allgemeine, gleiche, direkt und geheime Wahlrecht als letztes Ziel ihrer revolutionären Strebens. Und sie merken nicht, wie lächerlich sie selbst im Gesichtsfelde eines bürgerlichen Betrachters aussehen, dass sie heute als höchste Sehnsucht eine Forderung aufstellen, die unter den Forderungen der nationalliberalen Revolutionäre von 1848 die untergeordnete Komponente eines großen Programms war. Die Teilnahme am Parlamentarismus war nicht immer der Inhalt aller sozialdemokratischen Aktion. Solange die Partei sozialistisch fühlte und in Wahrheit den Umsturz wollte, lehnte sie die Wählerei als Konzession an den kapitalistischen Staatseinrichtungen ab. Im Jahre 1860 warnte Wilhelm Liebknecht eindringlich vor diesem Schritt ins Lager der Feinde. Damals hob er auch die Konsequenzen hervor, die das Beharren auf den revolutionären Grundsätzen im parlamentarischen Leben zeitigen musste. Damals kündigte er die Kompanie Soldaten an, die eine unbequeme Parlamentsmehrheit zum Tempel hinausjagen würde. 40 Jahre, bevor Herr von Oldenburg-Januschau den Leutnant Udin Zenmann an die kahle Wand des Reichstagssaales malte. Marx und Engels sprachen vom parlamentarischen Kretinismus. Und erst 1890 entschloss sich die Partei, die Jungen, die immer noch nicht unter das Stimmjoch wollten, aus ihren Reihen zu weisen. Und gibt nicht die Entwicklung der Sozialdemokratie in diesen 42 Jahren parlamentarischer Betriebsamkeit den skeptischen Befürchtungen recht? Was hat sie im Laufe dieser langen Jahrzehnte Positives erreicht, was eine Wandlung von kapitalistischen zu sozialistischen Gesellschaftsgefüge entfernt ähnlich sehe? Man muss geschämt gestehen, gar nichts. Und fragt man weiter, was infolge der sozialdemokratischen Parlamentstätigkeit auch nur innerhalb der geltenden Ordnung zugunsten des arbeitenden Volks Nennenswertes geschehen ist, so fällt die Antwort leider nicht viel günstiger aus. Die Herren selbst weisen ja bei so unangenehmen Erinnerungen gewöhnlich auf die herrliche Arbeiterschutzgesetzgebung hin. Aber es muss zu ihrer Ehre gesagt werden, dass sie damals noch, als diese Verhöhnung des Arbeiterelends ans Licht der Tages trat, dagegen stimmten. Und wenn sie später in heller Angst, Bourgeoisie-Sympathien zu verlieren, ihren Standpunkt revidierten, so verrieten sie damit den letzten Rest ihrer sozialistischen Gesinnung. Ja, das war ein alter Text wieder von Erich Mühsam. Ja, natürlich die Sozialdemokratische Partei heutzutage behauptet nicht einmal mehr, was wirklich ändern zu wollen. Es geht wirklich nur um die Verwaltung des Elends, unsere kapitalistische Gesellschaft. Aber ja, es gibt immer noch ein paar Kleinparteien, die glauben, beim Wählen gehen können wir was ändern.
Das haben wir auch gedacht jetzt beim Zuhören. Ja, ich meine, man kann ja sozusagen statt in dem Fall Sozialdemokraten, welche Parteien einem immer einfallen, die vielleicht einmal angetreten sind mit wir wollen dieses und jenes, weil das ist ja ein erstaunliches Phänomen. Es geht immer schneller. Der Parlamentarismus hat zumindest noch ein paar Jahrzehnte gebraucht, um die Sozialdemokraten zu zähmen. Mittlerweile braucht das nur mehr ein paar Jahre. Ne? Ja, also abgesehen davon, dass er den Leuten sozusagen die Schneid abkauft, jetzt geht es auch wieder darum, egal, ich lese mal vor. Im Grunde ist es doch nicht die Vertretungsherrschaft, welche uns die wenigen Freiheiten, die wir errungen haben, gegeben oder auch nur gewährleistet hat. Es ist die große Bewegung des freiheitlichen Denkens, hervorgerufen durch die Revolution, welche dieselben den Regierungen zur selben Zeit abgezwungen hat wie die Volksvertretung. Und der gleiche Geist der Freiheit, der Auflehnung ist es, der sie uns bewahrte, trotz aller und gegenüber allen Beeinträchtigungsversuchen seitens der Regierungen und seitens der Parlamente selbst. Aus freien Stücken gibt die Vertretungsherrschaft keine wirklichen Freiheiten. Sie passt sich im Gegenteil in erstaunenswerter Weise dem Despotismus an. Die Freiheiten muss man ihr abbringen, gerade so gut wie den absoluten Königen. Und dieselben einmal errungen, muss man sie, ohne sich jemals zu entwaffnen, noch fortgesetzt dem Parlament gegenüber verteidigen. Wie gegenüber einem Monarchen. Tag aus, Tag ein, Schritt für Schritt. Was nicht gelingt, wenn es nicht im Lande eine wohlhabende Klasse gibt, die eifersüchtig über ihre Freiheiten wacht und stets bereit ist, dieselben gegen alle Übergriffe durch außerparlamentarische Agitation zu verteidigen. Da, wo diese Klasse nicht existiert, wo keine Einigkeit in der Verteidigung vorhanden ist, da werden die politischen Freiheiten auch nicht aufrechterhalten bleiben, ob jetzt eine Volksvertretung besteht oder nicht. Die besten Zeugen dafür sind die Parlamente am Balkan, in der Türkei, in Österreich. Man liebt es, die englischen Freiheiten zu zitieren und dieselben ohne weiteres Nachdenken dem Parlament gutzuschreiben. Man vergisst aber, durch welche Mittel, die einen rein aufständischen Charakter trugen, jede einzelne dieser Freiheiten demselben Parlamente abgerungen wurde. Die Pressefreiheit, die Freiheit der Kritik, der Gesetzgebung, das Versammlungsrecht, die Vereinsfreiheit, alles das hat dem Parlamente abgezwungen werden müssen durch eine Agitation, die in Aufruhr auszuarten drohte. Die englischen Arbeiter haben nur deshalb das Recht erlangt, sich zu vereinigen und die Arbeit einzustellen, weil sie trotz der Parlamentsedikte und trotz der Galgen von 1813 die Trade Unions ins Leben riefen und die Arbeitseinstellungen durchsetzten. Und deshalb, weil sie vor kaum 50 Jahren die Fabriksgebäude demolierten. Noch ganz kürzlich hat das Volk sein Recht, in den Straßen und auf den öffentlichen Plätzen der Hauptstadt zu manifestieren, einem konstitutionellen Ministerium gegenüber nur dadurch behauptet, dass es mit den Eisenstangen des Gitters vom Hyde Park auf die Polizei dreinschlug, die ihm den Zutritt zu demselben verwehren wollte. Nicht durch das Gaukelspiel im Parlamente verteidigt die englische Bourgeoisie ihre Freiheiten, sondern durch die außerparlamentarische Agitation, indem sie 100.000 Mann aufbietet, welche vor den Häusern der Aristokratie oder der Minister drohen und brüllen. Was das Parlament anbelangt, so schmälert dasselbe fortwährend die politischen Rechte des Landes und es würde dieselben durch einen Federzug vernichten, wenn es nicht alsbald eine zum Aufruhr bereite Volksmasse vor sich sähe. Was ist in der Tat aus der Unverletzlichkeit des Hausrechts? Was ist aus dem Briefgeheimnis geworden? Sobald die Bourgeoisie es vorzog, darauf zu verzichten, um von der Regierung einen Scheinschutz gegen die Revolutionäre zu erzielen. Dem Parlamente das zuzuschreiben, was dem allgemeinen Fortschritt zu verdanken ist, sich einbilden, dass eine Verfassung genügt, um die Freiheit zu haben, heißt gegen die allereinfachsten Regeln geschichtlicher Beurteilung zu verstoßen. Ja, auch das war jetzt wieder ein Ausschnitt aus einem Text von Kropotkin von 1885. Und also abgesehen von dem prinzipiellen Gedanken, Freiheiten muss man sich prinzipiell erkämpfen, egal in welchem Zusammenhang, finde ich auch ganz interessant, eben diesen Gedanken, nur wenn es sozusagen auch einflussreiche Leute gibt, denen diese Freiheiten wichtig sind und diese Geschichten mit dem Hausrecht und dem Briefgeheimnis, das sofort aufgegeben wird, wenn also manche Leute finden, ich habe eh nichts zu verbergen, klingt doch wirklich sehr heutig.
Man überlege einmal, wenn all die unzähligen Millionen, die im Laufe von 4 Jahrzehnten für die Agitation zu den Wahlen verausgabt wurden, benutzt wären, um revolutionäre Genossenschaften zu beleben, wenn alle zum Stimmenfang verbrauchte Arbeitskraft in produktive Arbeit tätig gewesen wäre, um den eigenen Unterhalt unabhängig von der kapitalistischen Ausbeutung zu beschaffen, wenn also alle Propaganda der Vorbereitung des Volkes zur Übernahme des Produktionsmittels in eigene Regie gedient hätte. Zweifelt jemand, dass unser gesellschaftliches Sein ein sehr anderes, ein sehr viel erfreulicheres Bild böte als heute? Aber die Masse wird von ihren streberischen Führern geflissentlich in Untätigkeit gehalten. Überall wird ihr der Wille der Vertreter aufoktroyiert, Und mit dem Humbug der Wählerei wird ihr vorgespielt, dass sie selbst die Herrin ihrer Geschicke sei. Ob und wen alle diejenigen wählen, die im Prinzip mit der geltenden Staatsordnung einverstanden sind, scheint mir sehr wenig belangvoll. Jedes Parlament, ob seine Mehrheit links oder rechts vom Präsidenten sitzt, ist seiner Natur nach konservativ. Denn es muss den bestehenden Staat wollen oder abtreten. Es kann nichts beschließen, was den Bestand der heutigen Gesellschaft gefährdet. Also auch nichts, was denen, die unter der geltenden Ordnung leiden, nützt. Die Entscheidung für diesen oder für jenen Kandidaten ist nicht die Frage des Stichwahltages. Die Frage heißt, soll ich überhaupt wählen oder tue ich besser zu Hause zu bleiben? Überlege jeder, dass er mit jedem Schritt, den er zum Wahllokal lenkt, sich öffentlich zur Erhaltung des kapitalistischen Staatssystems bekennt. Frage sich vorher, ob er das tun will. Wer aber denen glaubt, die vorgeben, durch Ansammlung von möglichst vielen Stimmen, mögen sie gehören, wem sie wollen, die Fähigkeit zu erlangen, in parlamentarischer Diskussion sozialistische Ansprüche zu ertrotzen, dem sei erklärt. Solche Behauptung ist blanker Schwindel. Ja, und das ist eine Frage, was natürlich die anarchistische Bewegung und Anarchistinnen sich immer dann setzen, ist, was machen wir, einen aktiven Wahlboykott? Was ist ein aktiver Wahlboykott? Also also wir haben es kurz besprochen, ist in Wirklichkeit, ob du, Hörerin, gehst wählen oder nicht gehst wählen, ändert nichts. Das ist, was wir einfach verstehen müssen und verinnerlichen müssen. Also zu sagen, indem dass ich nicht wählen gehe,
habe ich einen revolutionären Akt gesetzt.
Das ist auch natürlich Schwachsinn. Es geht hier eben um den aktiven Teil von der Wahlboykott oder Nicht-Wahlboykott. Es geht um, was tun wir sonst? Ja?
Genau.
Weil natürlich viele Leute sagen, wir wählen wegen dem kleineren Übel oder so. Aber deine einzige Stimme ändert leider sehr wenig gegenüber Dichand oder die Medien oder was auch immer, ja. Und der Übel können wir vielleicht in andere Arten auch versuchen zu bekämpfen.
Also ich denke mir auch, wie gesagt, zu sagen, nicht wählen gehen wäre irgendwie das Rätsels Lösung, hieße schon wieder dem einen unglaublichen Wert beimessen, sozusagen. Das Wesentliche ist eben, was auch in etlichen dieser Texte vorgekommen ist. Ja, und das kann man auch durchaus, wenn man sich die letzten Jahrzehnte in Österreich anschaut, sozusagen, wie groß der Druck von welcher Seite geworden ist, hat nicht notwendigerweise was mit den Mehrheiten im Parlament zu tun gehabt. Die haben sich dann manchmal danach geändert. Also, was weiß ich, es hat sich ein bestimmter Druck von einer Seite aufgebaut und etliche Jahre später hat sich das dann in Wahlen, in Stimmen für eine bestimmte Partei, das kann man in alle Richtungen beobachten. Oder auch wenn man anschaut, was weiß ich, Hausnummer, der Einfluss der FPÖ ab Mitte der 80er Jahre, der kam nicht aus der Vertretung im Parlament. Ja, das war ein Nebenzweig sozusagen. Das war ein Druck von außen, das war ein Druck von, also deswegen denke ich mir, so wie vorher von wegen, und dann glaubt man, man hat eine Verfassung, Papier ist geduldig. Ja, das funktioniert immer nur so lange, die meisten Leute der Meinung sind, das soll so sein. Wenn der Druck groß genug ist, lässt sich das ändern in alle Richtungen. Jeweils.
Was dann zur Frage natürlich oder zum Standpunkt, zur Frage weiß wählen oder ungültig wählen bringt, das ist eigentlich aus meiner Sicht, also wir sollten dann es ist nicht, als ob wir nicht gehen, weil das könnte Mensch missinterpretieren. Na?
Ich interessiere mich ja schon.
Wir zeigen, dass wir eine gewisse Wichtigkeit geben, das ist wichtig, was passiert, aber dann gebe ich meine Stimme nicht. Ich meine, dann bist du zweimal der Trottel, so gesehen.
Also ja, vor allem, weil es ja bei uns nicht einmal so etwas wie eine Mindestwahlbeteiligung gibt. Ja? Also ich kann mich erinnern, es hat etliche Male in den letzten Jahren in verschiedenen Ländern mussten Wahlen wiederholt werden, weil eine Mindestwahlbeteiligung, die dort im Gesetz steht, nicht gegeben war und deshalb die Wahl nicht gültig war. So etwas gibt es bei uns gar nicht. Ja?
Also natürlich, also wenn wir in der Lage wären, zu sagen, okay, echte aktive Wahlboykott und wir versuchen dann, dass 80% der Leute nicht gehen, dann hat es schon wieder eine andere Bedeutung, ja, aber es ist eh wurscht, leider, ja. Okay, aber das bringt uns dann zur Frage der Rechtsaktion. Also unsere bevorzugte als Anarchistinnen Mittel des Kampfes.
Ein kurzer Text, also ein kurzer alter Text noch, auch wieder komisch, es sind ganz unterschiedliche Texte, es sind wahnsinnig viele von 1912, fällt mir gerade auf, auch der wieder. Der ist von der Voltairine de Cleyre, eine amerikanische Anarchistin, die also in einem Vortrag über direkte Aktion 1912 Folgendes gesagt hat: Das Übel, seinen Glauben in die indirekte parlamentarische Aktion zu legen, besteht darin, dass es die Initiative vernichtet, den individuellen rebellischen Geist stillt, das Volk lehrt, sich auf irgendeinen besonderen Menschen zu verlassen. Er solle das für das Volk leisten, was es selbst für sich nicht leisten kann. Endlich darin, dass die anomale Idee fast organisch wird, man könne, wenn man die Trägheit und Untätigkeit nur so lange gruppiere und zusammenhäufe, bis sie zur Majorität geworden, dann durch den eigenartigen Zauber dieser Majorität diese Masse von Trägheit und Untätigkeit plötzlich in Energie verwandeln. Dass also Leute, die die Gewohnheit verloren haben, als Einzelne, als Individuen für ihre Rechte zu kämpfen, die sich jeder Ungerechtigkeit unterwerfen und fortwährend darauf gewartet haben, zur Mehrheit zu werden, urplötzlich, bloß durch den Prozess der Zusammenschweißung in menschliche Aktions- und Explosionskörper umgewandelt werden können.
Ja, und in dem ein großes Thema bei diesen Wahlen die Teuerung und der Kampf gegen die Teuerung war jetzt ein kleiner Beitrag aus Griechenland. Allerdings wird der Wörter der ORF, und wir lesen es jetzt wortwörtlich, weil es interessant ist, ein kleiner Beitrag von Genossinnen aus Griechenland im Kampf gegen die Teuerung. Maskierte Rächer der Inflation. Nie Geld gestohlen oder jemandem wehgetan. Die Teuerung bewegt seit Wochen die Gemüter in Griechenland. Am Donnerstag war es wieder soweit. 20 zum Großteil Vermummte und Bewaffnete stürmten zu Mittag in der nordgriechischen Stadt Thessaloniki einen Supermarkt und verschenkten die erbeuteten Lebensmittel danach an die Bevölkerung. Es war bei weitem nicht der erste Überfall dieser Art. Die griechischen Medien haben die offenbar anarchistische Gruppe die Robin Hoods der Supermärkte getauft. Mit ihren Aktionen wollen sie gegen die hohen Lebensmittelpreise protestieren. Nudeln, Reis, Milch. Die Attacken laufen jedes Mal gleich ab. Die Robin Hoods entern den Supermarkt, packen ihre Einkaufswagen mit Nudeln, Reis und Milch voll und flüchten so schnell, wie sie gekommen waren. Das Diebsgut lassen sie immer auf den Straßen liegen, wo es jeder mitnehmen kann. Außerdem warfen sie Flugblätter in die Luft und skandierte Parolen gegen die steigenden Preise. Die Teuerung bewegt seit Wochen die Gemüter in Griechenland. Die Preise lagen im August um 6,4% über denen des gleichen Vorjahresmonats. Vor allem Frauen. Als die Polizei eintraf, waren die Robin Hoods längst über alle Berge, berichtete der Rundfunksender von Thessaloniki. Ein Sprecher der Polizei räumte ein, dass sie nie Geld gestohlen oder jemandem wehgetan haben. Sie bitten die Leute, ruhig zu bleiben. Die Gruppe verwendet laut dem Polizeisprecher Guerillatechniken. Sie springen einfach über die Kassa-Absperrungen. Zudem würden die Leute immer staunen, wenn sie ohne Kapuzen angreifen, weil es sich bei ihnen vor allem um Frauen handelt. Also, und hier lesen wir gleich, dass jemand, der für ORF schreibt, versteht, kann einfach das Konzept der Direktaktion anscheinend nicht verstehen. Es geht nicht hier mit ihren Aktionen gegen die hohen Lebensmittelpreise zu protestieren nur. Es geht darum, was du tust. Also das Ziel ist auch das Ende. Also du machst etwas, was eigentlich Leute hilft. Ja, natürlich. Nicht nur ein Zeichen zu setzen. Und jetzt ist das nicht, natürlich nicht der vollendete Direktaktion. Die vollendete Direktaktion ist, wir haben selber die Möglichkeiten, das Essen zu herstellen und zu verteilen, anarchistisch. Ja, aber das ist immerhin ein Beispiel von Direktaktion. Und ja, bleiben wir einfach beim Thema Aktionen, Direktaktionen. Mit ein paar Ankündigungen oder besser. Als erste eine erfreuliche Nachricht. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, vor ein paar Wochen haben wir über den Kampf von Amadeo Casellas im spanischen Gefängnis berichtet, sein Hungerstreich. Und seine Art des Kampfes hat zu einem kleine, ja, ein positives Ergebnis gebracht. Nach 76 Tagen hat Amadeo Casellas seinen Hungerstreik beendet, weil er hat das Ziel erreicht, auf Grad 3 im Knastsystem gestuft zu werden, was bedeutet, dass er untertags eigentlich freikommt. Und das war sein Minimumziel. Und also das ist super. Das heißt, also durch seinen Kampf, durch die Unterstützung von der Anarchistin und so weiter, ist das Thema irgendwann dann doch in den Medien gelangt. Das könnte nicht ignoriert werden. Und dann ist wirklich etwas passiert. Also das ist eine erfreuliche Nachricht.
Dass er untertags freikommt, heißt nicht, dass er aus dem Gefängnis geht, sondern dass der Zelleneinschluss nur nachts ist. Also genau. Dass er nicht mehr den ganzen Tag in der Zelle sein muss.
Dann noch eine Aktion oder eine Möglichkeit für Aktionen. Am 10. Oktober, ist hier bereits berichtet worden, wird es ein dezentraler Aktionstag in Wien und hoffentlich in Österreich, aber sicher in Wien, geben gegen die Grenzen von Staat und Kapitalismus für Bleibefreiheit und Bewegungsfreiheit gegen die rassistische Migrationskontrolle, die Selektion von Einwanderinnen, die Brutalität des Abschiebesystems. Ich glaube, leider haben wir jetzt nicht die Zeit, den ganzen Aufruf zu lesen. Aber was wir sagen, also es gibt einen fixen Termin, das ist die Kundgebung, eine Demonstration für Bewegungs- und Bleibefreiheit. Diese wird am Freitag, den 10. Oktober um 16 Uhr in Wien anfangen. Und Treffpunkt ist Ecke Maria-Hilfer-Straße, Museumsquartier, bei Markus Omofuma-Stein. Und hoffentlich wird es an dem Tag auch andere Aktionen eben zu diesem Thema geben. Dann gibt es eine andere Ankündigung. Am 3. und 4. Oktober wird es ein 2-Jahres-Wagenplatz-Fest stattfinden mit Workshops, Spacebar, Konzerte, Schnitzeljagd, Volksküche. Also das fängt am Freitag, 3. Oktober um 14 Uhr an mit einer Kinderaktion. Dann gibt es Workshops, gibt es am Abend unterschiedliche DJs. Am Samstag ist Fahrradschnitzeljagd-Rally am 15 Uhr. Dann gibt es wieder eine Kinderaktion, dann Lesungen, dann wieder Konzerte, eventuell noch mehr Programm, Kino, mehr Workshops. Es gibt auch beheizte Schlafplätze. ja, und also für mehr Informationen, das ist auch zum Beispiel auf Indymedia angekündigt, also könnt ihr euch auch die Details nehmen.
Zum heutigen Thema, nämlich Parlamentarismus, gibt es am Dienstag noch eine Diskussion, die Grundrisse, eine Zeitschrift für linke Theorie und Debatte, veranstalten eine Diskussionsreihe unter dem Titel Stop Making Capitalism, das ist jeden letzten Dienstag im Monat, und übermorgen, also am 30. September, wird es zum Thema Parlamentarismus und Emanzipation ein Widerspruch mit Fragezeichen sein. Also wer immer dort mitdiskutieren möchte, es sind angekündigt als Referentinnen die Melina Klaus von der KPÖ, der Franz Naheta von den Grundrissen und der Lukas Wurz von den Grünen. Also vielleicht braucht es da ja auch noch ein bisschen ein Gegengewicht. Um 19 Uhr im Ammerlinghaus in der Stiftgasse 8 im 7. Bezirk findet das statt.
Gut, und eben um am Ende wieder zum Thema zu kommen, vergiss es, kämpfen wir und versuchen wir, diese traurige Spektakel wirklich hinter uns zu setzen. Hier ein Lied, spielen wir, solange es geht. Es ist ein langes Lied.
Ganz kurz noch, ich wollte noch sagen, wir haben heute gelesen aus einem Buch, das heißt Essenz der Anarchie, aus dem Promedia Verlag, das der Gerhard Senft herausgegeben hat, aus einem Buch Emma Goldmann mit verschiedenen Aufsätzen aus dem Karin Kramer Verlag und aus einer Sondernummer der Graswurzelrevolution mit dem Titel Wer wählt, hat die eigene Stimme bereits abgegeben.
Und das ist das letzte Lied in diesem Konzeptalbum von Chumbawamba und das heißt Never Mind the Ballots, Here's the Rest of Your Life. Also mehr oder weniger so, vergiss die Wahlen, hier ist das Rest deines Lebens.
In diesem Sinne.
Ciao und bis nächstes Mal.
Ciao, ciao.
What would you have instead?
This is it.